Im Gänsemarsch laufen 5 Männer und Frauen mit Rucksäcken auf dem Rücken einen Waldweg entlang. Was gleich auf sie zukommen wird, wissen sie nicht. Die hohen und dichten Bäume lassen nicht viel Licht durch und der Weg ist holprig und verschlammt.
Sie sehen links und rechts die Minenschilder. Es ist natürlich so, dass durch Unwetter, Überschwemmung, die Minen oft verschwemmt werden und dann irgendwo ganz anders hin. Und dann warten wir mal ab, was jetzt passiert.
Schwer verletzte Menschen taumeln plötzlich aus dem Wald heraus auf den Weg. Auch eine hochschwangere Frau ist dabei. Sie hat offensichtlich einen Streifschuss am Kopf. Ein junger Mann bricht eindrucksvoll zusammen und bleibt neben einem Busch liegen. Die Leute mit den Rucksäcken noch etwa 20 Meter entfernt halten inne.
Das ist eine Situation, die unüberschaubar ist.
Die stehen jetzt hier relativ ratlos rum, ne? Die Teilnehmer.
Ja, die wissen gar nicht, was passierte. Schießerei, sonst irgendwas. Und die wissen gar nicht. Da müssen wir entscheiden, gehen wir überhaupt hin oder gehen wir zurück. Beide Entscheidungen kann man durchaus akzeptieren.
Helmut Schüle war viele Jahre als Notfallchirurg unterwegs in der Welt. Nun gibt er als Ausbilder seine Erfahrungen weiter.
Wir können mal gucken, näher rangehen.
Was passiert ist, möchte ein Katastrophenhelfer im Training erfahren. Ein Rollenspieler, der einen Beinschuss simuliert, humpelt auf ihn zu.
Yes, two guys come to us, shot at us and drive away with the car. He shot me at the leg.
Ein Übungsteilnehmer hat sein Notfallpaket aus dem Rucksack geholt und wickelt einen Verband um die Wunde. Doch ein Erste-Hilfe-Kursus ist das hier nicht. Die medizinische Versorgung Verletzter, das beherrschen die Teilnehmer in der Regel. Hier auf dem Truppenübungsplatz in Idar-Oberstein werden sogenannte Metafähigkeiten trainiert, die für gefährliche Einsätze unabdingbar sind. Erhöhung der Belastbarkeit der Akteure nennen die Ausbilder das und Training der Wahrnehmungsfähigkeit für Gefahrenpotenziale. Das klingt abstrakt, ist aber in der Praxis entscheidend für das Überleben und wesentlich schwieriger zu erlernen, als beispielsweise einem Verletzten einen Druckverband anzulegen, sagt Trainer Jens Heilshorn, der viele Jahre in Katastrophengebieten in Afrika im Einsatz war.
Grundsätzlich geht es ganz viel darum, dass sie lernen oder mitkriegen oder üben halt eben, also welche Einflüsse von links und rechts auf einen einprasseln und die zu organisieren und geordnet abzuarbeiten. Im Sprachgebrauch hier Situational Awareness ist das Schlagwort. Das ist im Wesentlichen der Sinn der meisten Übungen, die hier stattfinden, auf verschiedenste Szenarien halt eben runtergebrochen.
Da schreit einer, der hält sich das Bein, der blutet wohl.
Was macht man da nun? Die junge Katastrophenhelferin zeigt hinüber zu den Verletzten. Ihre Finger zittern. Sie kommt aus Freiburg.
Man lernt, dass man keine Angst haben darf, sondern muss hingehen und dann zack einfach machen. Aber gleichzeitig natürlich auch, dass man gleich strategisch auch weiterdenkt. Die können ja nicht da bleiben. Und dieses Vorausdenkende auch, diese strategische Planen, immer die nächsten Schritte gleich im Kopf haben. Also es ist wahnsinnig viel quasi, was man auf einmal hinkriegen muss.
Okay. Hold on. Yes, that's okay.
Ein Rollenspieler hält sich die Schulter. Schlimm sieht die Verletzung aus.
It's not bleeding anymore.
Wie die Übungsteilnehmer sich verhalten, wird vom Trainer genau beobachtet. Er weiß nur zu gut. Am Flipchart ist nicht vermittelbar, wenn es zum Beispiel darum geht, in sogenannten Beschusslagen nicht in Panik zu geraten.
Okay, breathe normally, come on.
Das ist eine ganz große Übungsgeschichte halt, dass es in den Stresssituationen auch klappt. Man kann das natürlich theoretisch alles zeigen und erklären, aber sowas muss eingeübt sein. Das ist die große Problematik. Solche Sachen müssen halt geübt und gelebt werden, um in der Stresssituation wirklich auch zu funktionieren.
Die Frau, die mit einem Kissen unter dem Kleid die hochschwangere Verletzte mit einem Streifschuss am Kopf darstellt, umklammert ihre Helferin. Und die bewahrt die Ruhe und wirkt umsichtig. Doch die Verfassungen der Teilnehmer seien unterschiedlich, berichten die Ausbilder. Nicht nur gestandene Helfer gehen ins Training.
Es gibt den Feuerwehrmann, der kommt aufgerödelt, das heißt, er hat seine komplette Ausrüstung dabei, mit Axt, mit allem, und schleppt das eine Woche lang hier durch die Gegend. Der ist auf alles vorbereitet, was ihm passieren kann. Wir haben aber auch Lektoren vom Deutschen Akademischen Austauschdienst hier. Der kommt hier mit seinen Halbschuhen an und hat vielleicht noch ein Aktentäschchen dabei und marschiert hier durch. Man muss natürlich sagen, wenn man die sieht, mit ihren unterschiedlichen Einsatzgebieten, da gehen Leute nach Paris, nach London, nach Brüssel, Vor 5 Jahren hätte man gesagt, ja, schön, das ist wunderbar, viel Spaß und genießt die Zeit. Heute, wenn man das Wort Brüssel hört oder wenn man Paris hört, dann weiß man, was da passieren kann.
Ich bin vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich bin dort die Krisenbeauftragte. Um meinen Job gut zu machen, muss ich auch Erfahrung haben, wie es in Krisensituationen wirklich zugeht.
Hinter einem Hügel in einem Unterstand wartet ein weiteres Team auf seinen Übungseinsatz.
Wir wissen im Moment noch gar nichts.
Alles Mögliche kann passieren, genau wie im echten Einsatz.
Ich komme vom THW, von einer der Auslandseinheiten. Das sind die Leute, die bei den Erdbeben in die entsprechenden Länder entsandt werden. Jetzt die Vorbereitung auf die neue, eventuell kommende Auslandseinsätze. Wie achtet man, wenn man unterwegs ist, auf Gefahren? Wie geht man damit um, ohne dass einem von uns was passiert?
Ich bin Archäologin. Ich persönlich bin ständig auf Auslandseinsätzen und auch in Regionen, wo man solche Art von Sicherheitstrainings gut gebrauchen kann.
Die Archäologin dokumentiert die Zerstörung antiker Stätten in Terrorregionen. Sie schaut sich an, was alles kaputt ist. Historische Tempel, Schreine und Skulpturen. Ungefährlich ist das sicher nicht.
Roger, Romeo X-Ray Alpha out.
Am Schauplatz Waldweg funkt einer der Teilnehmer das Hauptquartier an. Im Ernstfall wird es die Einsatzzentrale seiner Hilfsorganisation sein, um ein Transportmittel für die Verletzten anzufordern.
Die haben Funk dabei. Das ist ganz wichtig heutzutage.
Also wie realistisch ist das eigentlich einzuschätzen? Wie schnell wäre denn in der Regel ein professioneller Rettungsdienst dann vor Ort in so einem Einsatzland?
Stunden kann das dauern. Also das Problem ist dann, die müssen ja zu professioneller Hilfe gebracht werden. Meistens ist es in the middle of nowhere, also irgendwo draußen. Da gibt es keine Ambulanz hin, also kein Kraftfahrzeug. Muss meistens Hubschrauber machen. Die können aber auch nicht immer fliegen und sind nicht immer frei.
Was erwartet wird, ist hier sehr schwierig.
Viele Katastrophenhelfer gehen im Einsatz von deutschen Verhältnissen aus, berichtet Karl Kehler, der Leiter des Sicherheitstrainings. Ein entscheidender Fehler sei das.
Rettungsassistenten oder Notärzte, die sind zum großen Teil mit den Situationen, die wir darstellen, überfordert, weil sie daran herangehen, wie in Deutschland. Und sie erwarten, dass eine Rettungskette hinter ihnen steht, dass in 5 Minuten ein Rettungshubschrauber dasteht. Das funktioniert in Afrika so nicht. Da kann es sein, dass ich mit minimalsten Mitteln, die ich in meinem Rucksack habe, versuchen muss, 5, 6, 7 Stunden einen Kameraden am Leben zu erhalten. Und das ist eben schwierig. Hier, die ganze Apparatemedizin, die haben wir dort nicht. Die haben wir in einem Einsatz nie.
Der junge Mann, der neben einem Busch zusammengebrochen ist, liegt immer noch reglos da. Ein Katastrophenhelfer im Training bricht stabile Äste von den Bäumen. Die werden nun gebraucht.
Sie haben einen Hubschrauber, der landet um 11.25 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt müssen aber die Verletzten an einen Ort gebracht werden, wo der Helikopter überhaupt landen kann. Die Koordinaten wurden schon durchgegeben an die Teilnehmer und die müssen die jetzt dahin transportieren. Und es sind zum Teil lange Strecken, also hier sind es vielleicht nur 200-300 Meter, aber das kann auch im Ernstfall mal ein Kilometer sein, wo man die Leute mit behelfsmäßigen Mitteln tragen muss.
Aus den Ästen und aus Tüchern bauen 2 Übungsteilnehmer Tragen, um die Verletzten zum Hubschrauber transportieren zu können. Eine mühsame Angelegenheit ist das. Und das Team hat nur 20 Minuten Zeit.
Sie sollen lernen, ganz schnell zu handeln und nicht stundenlang überlegen. Das bringt gar nichts. Ja.
Jetzt liegt ja hier vorn am Baum der schwerste Verletzte. Den haben sie jetzt aber noch gar nicht vorbereitet. Sollen der nicht zuerst weg?
Nein, nicht unbedingt. Es ist so, man muss entscheiden, wer hat die größte Chance zu überleben. Das ist wirklich schwierig. Ganz schwierige Situation. Ist ganz strittiges Thema.
3 Teilnehmer hocken auf dem Waldweg und beraten sich. Wer transportiert welchen Verletzten?
I'm not sure if he's breathing.
Nun muss man dazu sagen, dass natürlich leider zunehmend in unserer Kultur auch das Diskutieren, ich will nicht sagen das dumme Rumreden, aber das Diskutieren zunehmend zur Kultur gehört und man eben erstmal alles diskutiert.
Auch im Kriegsgebiet?
Überall, weil das ist einfach, das saugen wir fast schon mit der Muttermilch auf, diese Mentalität, alles zu besprechen. Weil auch, ja, man es nicht mehr gewohnt ist, einfach Entscheidungen zu treffen und zu sagen, so, jetzt 200 Meter geradeaus Marsch.
Das ist eben eines der größten Probleme jetzt. Dass halt viel diskutiert wird oder wenn zu lange diskutiert wird, dann scheint die Mission unter Umständen gefährdet hat.
Das Team brütet über den Koordinaten, die durchgegeben wurden. Wo landet der Hubschrauber? Hier vorne oder da drüben?
Viele können mit dem Navigationsgerät umgehen im Auto, aber Karte lesen, Karte Kompass zu benutzen, auch in Realität, ist doch schwieriger, als man glaubt.
Kompass und Karte können überlebensnotwendig sein, erklärt Peter Wilde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der das Extremtraining organisiert. Der sichere Umgang mit dem Kompass ist Pflicht. Doch ein Teilnehmer, ein junger Arzt, sieht das anders.
Ja, also Kompass, so ein Gerät hat der Schnee in der Hand gehabt, aber ansonsten bin ich als Arzt jetzt nicht unbedingt der, der die Umsetzung von Kartografie und sonst was macht.
Das Team hat sich entschieden. Come on, Ian, come on. Immer geradeaus müssen die Helfer marschieren, mit den Verletzten. Sie schleppen, die tragen, die sie gebaut haben aus den Ästen. Der Verletzte mit dem Beinschuss hat sich aufrecht hingesetzt auf seiner Trage und bringt unmissverständlich seinen Argwohn zum Ausdruck.
Warten wir mal ab, was passiert. Hier ist ja alles jetzt bewaldet, hier kann kein Hubschrauber landen. Außenrum sind die Minenfelder markiert. Dann können wir hier warten, weil es muss ja was passieren.
Das zweite Übungsteam ist auf einer Lichtung eingetroffen. Hier sind Hütten und Häuschen aus Sperrholz aufgebaut. In Mali, in Somalia oder im Irak könnte so ein Dorf stehen. Die Rollenspieler haben sich als einheimische Bevölkerung in arabisch-afrikanisch anmutende bunte Gewänder gehüllt. Das Team soll im Auftrag seiner Hilfsorganisation den lokalen Bürgermeister aufsuchen. Doch das gestaltet sich schwierig in der aufgewühlten Menge. Einer der Übungsteilnehmer redet unentwegt auf die Dorfbewohner ein. Was hinter seinem Rücken geschieht, bemerkt er nicht.
Sehen Sie, wie der Rucksack leer gemacht wird.
Karl Kehler, der Leiter des Sicherheitstrainings, beobachtet die Szene. Er weiß, 100-mal treffen Hilfsorganisationen auf friedliche Leute in den Einsatzländern und doch ist es oft auch anders. Und genau das soll trainiert werden.
Das Team muss gucken, dass es bei diesem Bedrängen sich selber schützt. Aber das geht meistens schief. Also das ist die Erfahrung, die wir haben. Und manche sind wirklich erstaunt, wenn wir beim Debrief dann diesen Rucksack hinstellen und sagen, das ist euer Zeug, bitte. Nehmt es euch wieder. Die haben gar nicht gemerkt, dass sie bestohlen worden sind.
Neben einer Regentonne am Dorfeingang warten Rollenspieler, die gleich ihren Auftritt haben.
Ich bin erst bei den Bettlern und Taschendieben und am Schluss bin ich, glaube ich, ziemlich tot.
Ein armes Dorf, wenig Essen, Unzufriedenheit, wie das in Krisengebieten halt eben auch ist. Deswegen werden humanitäre Helfer ja auch dahin geschickt.
Das war jetzt der Testknall für gleich. Granate.
Die Gruppe ist längst von der Dorfbevölkerung auseinandergerissen und isoliert worden. Alle stehen für sich allein, mitten im Tumult. Und plötzlich fallen Schüsse. Dass es Platzpatronen sind, scheint die Wirkung auf die Menschenansammlung nicht zu mindern. Ein Katastrophenhelfer im Training springt aufgeregt hinter eine Bretterwand.
Ich bin ständig bei denen, von Anfang an bis zum Ende.
Am Rand des Dorfplatzes in einem Hütteneingang steht der Ausbilder Tony Smith, ein ehemaliger Berufssoldat. Er macht sich Notizen, sind alle in Deckung gegangen und war die Deckung effektiv. Eine Bretterwand zum Beispiel biete keinen Schutz bei Beschuss. Er habe in einem solchen Fall schon Kameraden sterben sehen.
Ich war in dem Militär, englisches Militär, 11 Jahre. Ich war in manche friedliche Länder und manche nicht so friedliche Länder. Hat da natürlich Erfahrung gemacht. Wie reagiert man, wenn unser Beschuss ist? Wie reagiert man, wenn eine Bombe hochgeht, wo man auf Bedrohungen achten muss? Und ich helfe dem, dass sie diese extrem manchmal Szenarios durchkommen und dass es dem, obwohl wir hoffen, dass sowas nicht passiert, dass sie sowas nicht erleben, dass die aber zumindest ein bisschen Vorbereitung haben. Wir können ihnen nur so viel geben.
Auf dem Dorfplatz rennen alle hin und her. Manche fallen zu Boden und rappeln sich wieder auf. Und dann fliegt eine Handgranatenattrappe in die Menschenmenge.
Es geht darum, zu überleben. Die Dame, von der man das am wenigsten erwartet, die Archäologin, die ist ganz wunderbar hinter dem Stein in Deckung gegangen. Ein Teilnehmer war mehr beschäftigt, sein Gepäck zu sichern, als sich selber zu sichern und ist dann beim ersten Anschlag schon stehen geblieben und beim zweiten Anschlag wieder, sodass davon auszugehen ist, dass dieser Teilnehmer diesen Anschlag nicht überlebt hätte. Go to the police
station. Tod ist tot. Das sollen die Teilnehmer sich bewusst machen. Im Ernstfall könne man nicht sagen, okay, das war noch nicht so gut, das machen wir nochmal.
Nur 2 von 6 Teammitgliedern haben überhaupt bemerkt, dass da eine Granate geworfen wurde. Hören tut man es aber, wenn man es hört, ist es zu spät. Jetzt knallt es gleich wieder. Ne?
Auch der nächste Knall löst Konfusion aus. Einer der Angreifer flieht über den Dorfplatz in den Wald. Ein Übungsteilnehmer schimpft ihm hinterher.
Was wir an sich damit erreichen wollen, ist, dass die Teilnehmer nochmal reflektieren, ob wirklich Auslandseinsätze, ob sie sich das so vorstellen können, in solche Einsätze zu gehen. Ob sie mit sich selbst im Reinen sind. Weil jede Belastung, die man mitnimmt ins Ausland, und viele versuchen ja, solche Probleme einfach dadurch zu lösen, dass sie ins Ausland gehen, irgendwelche privaten Probleme. Die Probleme bleiben aber in einem drin. Man nimmt sie mit. Und in solchen Fällen können die Probleme plötzlich auftauchen und das gefährden das ganze Team. Deswegen wollen wir hier sozusagen die Leute nochmal dazu bewegen, nachzudenken. Ist das wirklich das, was ich will? Kann ich unbelastet in solche Einsätze gehen? Wenn nicht, dann ist es fairer, jetzt und hier zu sagen nein, anstatt erst in den Einsatz zu fliegen und dann im Einsatzland festzustellen, oh, das habe ich mir so nicht vorgestellt, bitte bringt mich sofort nach Hause. Das gefährdet einen ganzen Einsatz. Plötzlich ist ein Team nur noch damit beschäftigt, einen Flug zu organisieren, einen Transport und. Wir hatten sowas, dass eine Kollegin dann plötzlich sagte, nein, das ist hier wie im Krieg, hier will ich nicht sein.
Das Team versammelt sich in einer der Dorfhütten. Nach jeder Übungsszene findet eine Besprechung mit dem zuständigen Trainer statt.
Und jetzt wird im Detail nochmal besprochen, das richtige Verhalten, wie man es unter Umständen besser machen könnte. Man kann es besser aufteilen, man muss sich gegenseitig schützen. Die haben sich viel zu schnell trennen lassen, jeder stand einzeln mit 2 Dorfbewohnern. Und das so wollten sie ja ursprünglich vermeiden, hat aber nicht funktioniert. Und er fragt auch, wart ihr davon betroffen? Wart ihr das Ziel dieser Schießerei? Und da gibt es jetzt auch im Team noch unterschiedliche Meinungen.
Was gezeigt werden soll, ist eben heute, wie wir das vielfach erleben. Das erste Mal haben wir es vor ein paar Jahren in Istanbul gehabt, aber es passiert immer häufiger, dass man ganz bewusst versucht, die Hilfskräfte, die in den Einsatz kommen, als Ziel zu missbrauchen. Und das soll hier gezeigt werden.
Die Zahl der Anschläge auf Helfer in internationalen Einsätzen ist in den letzten 10 Jahren stark angestiegen. Die meisten Opfer wurden beschossen oder gekidnappt. Mit einer Geiselnahme werden auch die Trainingsteilnehmer konfrontiert. Am letzten Übungstag wird ihr Bus überfallen. Ihnen werden die Augen verbunden und sie werden von Terroristen in einen Verschlag getrieben. Eine wirklich harte Angelegenheit, die sie nicht leicht wegstecken, sagen die Trainer. Doch diese Übung sei notwendig.
Teilnehmer kommen hierher, die waren 18 Jahre in Afrika, kommen hierher, sagen, ja, das ist ja alles schön, was ihr hier macht, aber es ist alles Quatsch. Ist mir nie passiert. Eine Woche später, 2 Leute kommen ran, zerren sie aus dem Auto. So, ja, 18 Jahre ist nichts passiert. Und dann kommt der Moment, wie sagt man so schön, wo Murphy zuschlägt und dann ist es soweit.
Im Türrahmen der Dorfhütte lehnt eine Übungsteilnehmerin.
Also ich werde natürlich auch in die Beka-Ebene an der Grenze zu Syrien fahren und das ist nicht ungefährlich, aber sowohl Caritas International als auch die AGH in Köln, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe, die haben alle eine Sicherheitskonzeption. Ich habe Notfallnummern, die ich anrufen kann. Das heißt, da ist jemand am Standort und wird stündlich quasi die Situation vor Ort durchgeben. Und ich würde mal sagen, ich fühle mich eigentlich relativ gut abgesichert.
Im Einsatz ist es oft ganz anders, als man vorher glaubt. Diese Erkenntnis ist ein wichtiges Lernziel, wissen die Ausbilder.
Das größte Problem, mit dem wir umgehen müssen, ist die Erwartungshaltung, die viele Teilnehmer eben haben, dass wenn was passiert, wird einem ja sofort geholfen. Also ganz konkret ist zum Beispiel jetzt auch wie in diesem Szenario, von dem wir hier gerade stehen, dass halt gesagt wird, wir geben uns im Hauptquartier alle 10 Minuten Bescheid, wo wir sind. Und wenn nach diesen 10 Minuten keine Nachricht von uns kommt, weiß das Hauptquartier, irgendwas ist passiert. Und dann kommen die und holen uns hier raus. Und das ist halt eben nicht so, weil wer soll dann kommen?
Wir gehen ja in unserem friedlichen Deutschland eigentlich durch die Gegend. Und wissen Sie jetzt genau gerade, was hinter Ihnen passiert? Nee. Das heißt, wir müssen lernen, anders zu gehen, anders zu gucken, als wir das normal in Deutschland machen.
Das Training zum Umgang mit gefährlichen Einsatzlagen ist noch nicht zu Ende. Doch auch die erfahrenen Katastrophenhelfer können schon über unerwartete Lernerfolge berichten.
In Deutschland im Alltag ist man damit nie konfrontiert, dass man ganz genau auf seine Umwelt achtet, dass man ständig quasi beobachtet, was geht vor sich. Der Blick wird geschärft. Situationsbedingte Beobachtung ständig.
Man lernt unendlich viel, vor allem in den Bereichen, wo man dachte, ach, das weiß man eigentlich schon alles. Nein, man weiß eigentlich so ziemlich gar nichts. Und vor allem merkt man, wie stark in Stresssituationen alles vergessen wird, was man theoretisch weiß.
Ich bin jetzt sehr überrascht darüber, dass ich eigentlich mit vollkommen neuen Situationen Probleme hätte, die ich vorher vielleicht nicht so erwartet hätte. Also der Umgang mit Stress, und man wird ja im normalen Leben eher selten überfallen.
Auf dem Waldweg schleppt das Übungsteam seine Verletzten. Die geben ihr Bestes und die Katastrophenhelfer im Training auch.
Wir haben alle 4 Verletzten jetzt auf dem Weg, auf dem falschen.
Nur langsam geht es vorwärts auf dem Weg, der hinter der nächsten Biegung direkt in den verminten Wald führen wird.
Ja, die haben jemanden vorgeschickt zum Erkunden, wo der Landeplatz ist, und er hat anscheinend verlaufen, einen falschen Weg genommen. Und das Team läuft jetzt hinterher mit den Verletzten in die falsche Richtung.
Die müssten doch jetzt eigentlich umkehren, ne?
Die haben es ja noch nicht gemerkt, dass sie falsch sind. In der festen Überzeugung sind sie auf dem richtigen Weg.
Genau 5 Minuten bleiben noch, um den verabredeten Landeplatz pünktlich zu erreichen. Denn dass der Rettungshubschrauber auf den Trupp wartet in einer Region, in der geschossen wird, davon ist nicht auszugehen, wissen die Ausbilder der Katastrophenhelfer.
Ein Helikopter wird im Ernstfall maximal 5 Minuten am Boden bleiben, meistens nur 2 Minuten, weil das für den Helikopter die gefährlichste Phase ist vom ganzen Flug. Wenn er am Boden ist, ist er mehr verletzlich, als wenn er ausweichen kann.
Gut, jetzt haben sie es aber gemerkt.